Sie hören Kontrafunk aktuell. In wenigen Tagen jährt sich der Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine zum dritten Mal. Und obwohl beinahe täglich aus der EU-Zentrale in Brüssel und nicht wenigen Hauptstädten von EU-Staaten Solidaritäts- und Beistandsbekundungen Richtung Kiew gesandt werden, der Krieg scheint in ein Stadium zu kommen, in welchem alle Seiten mehr oder weniger intensiv über ein mögliches Ausstiegsszenario nachdenken. Die Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika hat diesen Prozess noch einmal beschleunigt, denn auch wenn Donald Trump seine Wahlkampfankündigung, er könne den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, wenig überraschend nicht wahrgemacht hat, er hat sehr deutlich gemacht, dass er ein Ende der immensen Geldströme wünscht, die aus den USA in Richtung Ukraine fließen, vor allem in Form von Waffen. Das wiederum hat die EU zu Recht alarmiert, die jetzt unter massivem Druck eine in sich schlüssige Ukraine-Politik finden muss. Wir wollen darüber mit dem ehemaligen UNO-Spitzendiplomaten Michael von der Schulenburg reden, der für das BSW im EU-Parlament sitzt. Herzlich willkommen, Herr von der Schulenburg.
Ja, danke schön. Ja, danke.
Herr von der Schulenburg, Sie sitzen seit wenigen Monaten im EU-Parlament. Haben Sie den Eindruck, dass sich die EU tatsächlich des Ernstes der Lage bewusst ist?
Nein, ganz und gar nicht. Nein, nein. Das Parlament ist für mich sehr erschreckend, total auf Krieg eingestellt. Und ich sehe da auch gar keine Veränderung. Wenn ich jetzt nach Straßburg gehe, ist da eine neue Russland-Resolution auf dem Tisch. Die sehen keine Verhandlungen vor und keine Diplomatie. Nicht? Man will also doch irgendwie noch sehen, die Ukraine militärisch in eine günstige Lage oder vielleicht sogar einen Sieg zu bringen. Also ich glaube, die Europäische Union, so wie ich sie sehe, hat einfach den Bezug zur Realität total verloren.
Wie kann eine eigenständige EU-Politik überhaupt aussehen gegenüber der Ukraine? Es dürfte ja klar sein, dass die EU die finanzielle Unterstützung der USA, die eventuell dann ausfallen wird, nicht kompensieren kann. Ist die EU überhaupt in der Lage, irgendetwas Signifikantes zu tun?
Gar nicht. Nein, ich glaube, Sie überschätzen sich da total. Die Initiative ist ja gar nicht mehr bei Ihnen. Wir können davon ausgehen, dass die Kampfhandlungen wahrscheinlich im Ostern eingestellt werden. Ich glaube, dass die Verhandlungen zwischen Putin und Trump in der Hinsicht erfolgreich sein werden. Also es wird ein Ende der Kampfhandlung geben und bestimmte Abmachungen dazu. Wir dürfen nicht vergessen, das wird kein Friede sein. Das ist aber immerhin ein Ende der Kampfhandlung. Und das Ergebnis ist ja auch schon klar, da kann die EU auch nichts mehr dran ändern. Also ich würde sagen, die Ukraine wird das Flutopfer sein und die Europäische Union und hier vor allen Dingen Deutschland der Verlierer, nicht?
Das heißt, die EU kann maximal jetzt noch, wie soll ich sagen, der Ukraine anbieten, dass sie in irgendeiner Weise eine EU-Mitgliedschaft oder EU-Assoziation bekommt?
Naja, es gibt ja mehrere Sachen, die wir schon wissen von den Verhandlungen, dass die Amerikaner da reinschreiben werden, dass sie Mitglied der EU werden sollen, nicht? Und das ist ja eine sehr vergiftete Geschichte, nicht? Denn das würde uns ja ein wahnsinniges Geld kosten. Und das zusammen, wir wollen uns ja auch dafür verantwortlich machen, dass wir den Wiederaufbau der Ukraine bezahlen sollen, also die EU. Das bedeutet wieder hauptsächlich Deutschland. Das sind ja irrsinnige Gelder, nicht? Da spricht man ja schon von 1 Billion Euro, die da in die Ukraine abfließen will. Das wahrscheinlich auch gar nicht geht, weil die ukrainische Regierung würde ja nach so einem Abkommen ausgesprochen schwach sein. Und ob sie überhaupt handlungsfähig ist, ist noch eine andere Frage. Also die kommen da in eine unglaublich schwierige Lage. Und das Versprechen von Geld wird uns da nicht helfen.
Die EU scheint ja auch tief gespalten. Ist sie tatsächlich wirklich nur zum Beobachterstatus verurteilt? Ich scheine sie so zu verstehen.
Wenn sich ein Trump und ein Putin treffen, dann sind sie sich in drei Sachen einig. Das erste, dass sie den Zelensky nicht ausstehen können, dass sie nicht leiden können. Das zweite, dass sie der EU tief misstrauen. Und das dritte ist, dass sie die Deutschen überhaupt nicht leiden können. Das wird natürlich das Verhandlungsergebnis beeinflussen. Und das ist natürlich immer so zwischen Staaten. Da werden dann die russischen und die amerikanischen Interessen dabei behandelt. Ukrainische spielen wahrscheinlich keine Rolle dabei und die europäischen auch nicht.
Ist es möglich, dass ein Hindernis innerhalb der EU und auch in Deutschland natürlich eine andere Politik gegenüber der Ukraine zu wagen sein kann, dass man 3 Jahre lang der Bevölkerung mehr oder weniger monatlich erklärt hat, wie schlimm doch Russland angeschlagen ist und dass Putin demnächst sterben wird und keine Panzer und keine Flüge. Also dass man mehr oder weniger eine Propaganda aufgefahren hat, wo man jetzt sagen müsste, da haben wir halt Mist gebaut.
Jetzt haben wir ja in Deutschland die Wahlen in 2 Wochen, nicht? Und wenn man sich die ganzen Wahlplakate, die Politiker anhört und auch die Medien, dann wird nicht mehr über den Ukraine-Krieg gesprochen, da wird nicht mehr über unsere Aufrüstung gesprochen, da wird nicht mehr über Kriegstüchtigkeit, die wir angeblich brauchen, weil Russland demnächst in Berlin Kaffee trinken kommen will oder so etwas. Das wird einfach ausgeklammert. Das liegt natürlich daran, dass dieser Krieg verloren ist. Der Krieg ist verloren, die haben ihn verloren. Die Amerikaner haben sich rechtzeitig abgezogen und die haben es deswegen nicht verloren. Aber deswegen werden wir die Kosten dafür tragen müssen. Das ist ganz klar und das ist ein Ergebnis der Politik. Und jetzt bei diesen Wahlen werden wir diese Politiker, die uns in diese Situation gebracht haben, alle schön wiederwählen und deswegen gar keine Chance ist, dass wir auch nur irgendwie eine realistische Politik der Ukraine oder Russland gegenüber oder unsere Verbindung auch mit China gegenüber aufbauen können. Das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Also ich glaube, diese Wahlergebnisse, wenn die so sind, wie die vorausgesagt sind, wird eine große Tragödie für Deutschland sein.
Eine Idee, die Aufbaukosten, die Wiederaufbaukosten in der Ukraine zu bezahlen, ist ja, dass gepfändete russische Staatsvermögen auf Konten in der EU dafür zu verwenden. Das soll jetzt inzwischen bei 400 Milliarden ungefähr liegen. Ist das tatsächlich eine realistische Variante? Kann sich die EU das erlauben, über das Staatsvermögen eines anderen Staates, der zugegebenermaßen das Völkerrecht verletzt hat und einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat? Aber ist das im Interesse der EU, über dieses Geld in diesem Falle so zu verfügen?
Das mit dem Völkerrecht, da bin ich vielleicht ein bisschen Experte dazu, also wenn man von der UNO-Charta spricht, dann hat natürlich im Ukraine-Krieg alle das Völkerrecht verletzt. Also auch die, die nicht verhandeln wollen, das gehört ja auch zum Völkerrecht und so weiter und diese Maidan-Geschichten und da gibt es ja eine ganze Menge. Wenn es zu einem Krieg kommt, haben alle, die irgendwo das Völkerrecht verletzt. Ich glaube nicht, dass das eine realistische Sache ist, weil ich schon davon ausgehe, dass die Engländer, die Amerikaner und Schweizer und alle solche Leute da gar nicht da mitmachen werden. Da stehen wir da ganz allein, um diese Gelder zu finden. Auch langfristig verbauen wir uns dadurch natürlich das, was wir wirtschaftlich brauchen. Uns ist ja die Handelsbeziehungen nach Asien hinein, nach Russland hinein und nach Indien hinein viel wichtiger als das Transatlantische letztlich. Und die werden blockiert werden, denn bei diesem Abkommen zwischen Putin und Trump wird dann Russland die gesamte Grenze vom Barentssee bis zum Schwarzen Meer kontrollieren und nicht wir.
Die EU scheint ja tatsächlich in zwei Lager gespalten. Die einen, die vor allem im postsowjetischen Raum befindlich sind, wollen unvermindert eine knallharte Politik gegen Russland, eine knallharte Unterstützung der Ukraine, keinen Waffenstillstand, kein Zurückweichen, während andere in der EU durchaus liebäugeln mit eben einem Waffenstillstand, mit einer irgendwie gearteten Lösung, die die Waffen schweigen lässt. Kann die EU an dieser Frage auseinanderbrechen?
Na, erstmal hat die EU und keiner dieser Länder auch nur eine Einflussnahme darauf. Dieses Abkommen zwischen Putin und Trump, wenn es dazu kommt, wird sich die Ukraine fügen und damit haben wir gar kein Mitspracherecht. Also das ist einfach, ob was wir da wollen. Es geht darum, was wir können und nicht, was wir wollen. Also ich glaube auch, dass immer mehr Staaten aus der Solidarität, die wir ja gefordert haben, ausbrechen werden, weil einfach die Realität ist eine andere. Und ich glaube, es werden vor allen Dingen Staaten im Osten sein, die eine andere Politik haben wollen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Polen, auch wenn sie jetzt noch so reden, eine Mitgliedschaft der Ukraine in der EU haben möchte. Wir haben die ganze Zeit eine unrealistische Politik verfolgt. Ja, Politik ist nun mal immer die Kunst des Machbaren und das vergessen wir. Weil wir so ideologisch, moralistisch argumentieren, Kriege geht eben um Interessen und das haben wir scheinbar auch völlig vergessen.
Wenn das eintritt, was Sie da gerade skizziert haben, Herr von der Schulenburg, bedeutet das ja im Endeffekt, dass diejenigen, die die Ukraine unbedingt unterstützt haben, die die Souveränität über ihr gesamtes Staatsterritorium verteidigen wollen, die für massive Sanktionen gegen Russland eingetreten sind und so weiter, dass die den Eindruck haben, Russland würde für seinen Krieg belohnt. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Aber das liegt natürlich daran, wie wir hier in der Presse diesen Krieg darstellen oder wie Leute das verstehen. Wir sprechen ja immer von dem unprovozierten Angriffskrieg. Aber jetzt spricht ein Trump inzwischen, dass der Krieg vom Zelensky provoziert ist und dass nicht Putin, sondern Biden für den Krieg zuständig ist. Also Sie sehen schon, wer letztlich da schuldig ist und nicht schuldig ist und wer da das Völkerrecht verletzt hat. Da werden wir uns vielleicht noch 100 Jahre darüber unterhalten. Das entscheidend ist aber, der Moment, wo man Waffenstillstandsverhandlungen oder Friedensverhandlungen hat, werden alle diese Frage der Schuld oder der ganzen moralischen Geschichte, Butscha oder sowas, wird alles keine Rolle spielen. Weil geht es rein um Interessen, und hier um amerikanische, russische Interessen und wie weit man die durchsetzen kann. Und das hat man natürlich auf dem Schlachtfeld bestimmte Vorentscheidungen getroffen.
Sie hatten einen Plan schon angesprochen, der gerade diskutiert wird, wonach möglicherweise schon im April ein Waffenstillstand vereinbart wird und dann weitergehende Schritte erfolgen sollen. unabhängig jetzt mal von dem Plan, ein weiterer Plan oder ein weiteres Gedankenkonstrukt, das immer mal wieder thematisiert wurde, war eine Teilung, möglicherweise eine Dreiteilung der Ukraine. Ist das immer noch realistisch?
Soweit wir von den Äußerungen von Trump und wir wissen mal auf Van Vance und was auch so geleakt worden ist, glaube vor allen Dingen in der Ukraine, wissen, ist im Grunde genommen, dass der Waffenstillstand, den Trump unterstützen wird, ist im Grunde dem Fait accompli akzeptiert. Also die Regionen, die von Russland kontrolliert werden, die bleiben bei Russland. Und die Ukraine verpflichtet sich, die auch nie wieder zurückhaben zu wollen. Und natürlich, und das ist das Hauptziel der Russen natürlich, dass die Rest-Ukraine auch nicht der NATO eintreten wird. Und ich glaube, da wird es auch keine 15 Jahre gehen, das wird für immer sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Rest-Ukraine enorme Schwierigkeiten hat. Man macht nicht einfach so ein Massenstürzchen, nachdem man da Hunderttausende von Menschen verloren hat und dann plötzlich als Verlierer dasteht. Wie will man denn das rechtfertigen? Das wird ein Zelensky nicht überleben. Und dann stellt sich davor, welche Regierung man da überhaupt in der Ukraine noch haben kann, die funktionsfähig ist. Ich meine, die Ukraine ist ja wirklich das gebeutelte und betrogene Land. Und eben auch, das wird man nicht vergessen, auch betrogen von uns. Wenn wir immer von Hilfen sprechen, schicken wir ja Waffen, die ja auch auf dem ukrainischen Territorium eingesetzt werden. Also die auch Leute umbringen, die auch Städte niederbomben und alles diese Sachen. Das machen halt Militär so. Und das ist genauso wie die russischen Waffen. Also letztlich kann man das dann gar nicht unterscheiden.
Gibt es eine Macht, die einen wie auch immer gearteten Waffenstillstand und das, was danach kommen soll, garantieren kann? Die Ukraine argumentiert ja immer, wir haben uns schon einmal auf ein internationales Abkommen verlassen.
Nein, wird nicht. Ich meine, erstmal gibt es nie einen gerechten Frieden. Sowas gibt es überhaupt gar nicht. Und man macht einen Frieden so weit, in dem beide Seiten entweder nicht mehr in der Lage sind oder kein Interesse mehr haben, diese Situation zu verändern. Das macht die Sache stabil. Wenn man das erreicht, dann wird das auch so bleiben. Wenn man das nicht erreicht, wird eine Seite immer versuchen, das zu verändern. Das ist ja Kunst von einem Friedensabkommen. Und ich glaube doch, dass das auch eintreten wird, dass die Sache, die vorgeschlagen wird, Russland wird kein Interesse haben, die ganze Ukraine einzunehmen oder weiterzugehen. Die haben eben diese vier Oblasts und das ist es dann. Und solange die Rest-Ukraine nicht in die NATO eintritt, ist deswegen ganz recht. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine enorm geschwächte Rest-Ukraine ist, schon alleine dadurch, dass er sich so stark entvölkert. Und auch wenn man sagt, wir werden die aufrüsten und so weiter, die haben ja gar keine Armee mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass das doch recht stabil sein wird. Nicht, weil es gerecht ist, sondern weil keiner es mehr verändern kann oder verändern will. Das ist die Krux von Friedenswahn und nicht nein, davon verstehe ich ein bisschen was.
In der EU gibt es Überlegungen über eine eigenständige Ukraine-Politik, weil sich andeutet, dass die USA sich aus dem Krieg herausziehen wollen. Doch ist die EU überhaupt fähig, überhaupt willens für so eine neue Politik? Wir haben darüber gesprochen mit dem früheren UN-Spitzendiplomaten Michael von der Schulenburg, der jetzt Abgeordneter des BSW im EU-Parlament ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr von der Schulenburg.
Ja, okay. Tschüss, danke.